Ganze 26 Staffeln gibt es mittlerweile von der legendären Zeichentrickserie South Park. Sie begleitet mich und wohl auch die meisten von euch schon seit unserer Kindheit. Und doch schafft sie es heute noch genauso gut zu unterhalten wie damals. Sind wir also im Kopf Kind geblieben oder hat South Park sich mit uns zusammen weiterentwickelt? Heute sprechen wir über Humor, Gesellschaftskritik und Analsonden. Und zwar mit einem absoluten Experten auf allen dreien dieser Gebiete, Michael Graf.
Okay, du hast mich vorgewarnt, was ich zu deiner Einleitung sagen werde. Ja, sie war brillant, weil das stimmt natürlich. Ich bin auf all diesen Gebieten und noch viel mehr absoluter Experte.
Ja, du bist ja, du hast sogar dich ja mit South Park auf einem tieferen Level mal beschäftigt und bist da deep in die Materie eingestiegen. Das finde ich sehr spannend.
Ja, weil ich finde, dass South Park eine Serie ist, mit der man sich auch in der Tiefe beschäftigen kann, gerade weil sie so lange relevant geblieben ist. Ne? Du hast es ja gesagt, sie hat uns so lange begleitet und sie ist bis heute nicht nur einfach da. Sie hatte vielleicht zwischendrin mal eine Phase, wo sie einfach da war, wo sie auch ein bisschen geschwächelt hat. Aber heute würde ich sagen, ist South Park wieder so relevant wie eh und je. Also ist tatsächlich immer noch etwas, was man auf dem Schirm haben kann und muss.
Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir. Wird, glaube ich, sehr spannend. Bevor es jetzt weitergeht und wir wieder zu echten Menschen werden, gibt's noch mal kurz Werbung aus einer verschneiten Kleinstadt irgendwo in Colorado. Weißt du, ich habe heute etwas gelernt, nämlich, dass die größte Schneeballschlacht der Welt über 7000 Teilnehmer hatte und 2016 in Kanada stattfand.
Ach, diese Kanadier mit ihrem königlichen Pudding und ihren komischen Köpfen, die so aussehen wie zwei Kokosnusshälften.
Jupp, und wie alles, was Kanada macht, kann es Amerika besser. Auch Schneeballschlachten.
In South Park Snow Day.
Exakt.
Im neuen Spiel der Macher von Der Stab der Wahrheit und die rektakuläre Zerreißprobe könnt ihr zum ersten Mal im Vierer-Koop oder auch alleine mit KI-Freunden ins Abenteuer ziehen, falls ihr keine echten Freunde habt.
Ich habe mindestens zwei.
Beeindruckend.
In South Park Snow Day hat ein gigantischer Schneesturm die Stadt unter Kontrolle und mit den bekannten Rollenspielcharakteren von Cartman, Stan, Kyle und Kenny müsst ihr als der Neue im Team den Tag retten. Euren eigenen Charakter könnt ihr dabei nach Herzenslust selbst gestalten.
In 3D kämpft ihr actiongeladene Schlachten im Nahkampf, im Fernkampf und mit perfekten Teamangriffen, um Gegnerhorden und Bosse in die Knie zu zwingen.
South Park Snow Day erscheint am 26. März 2024 auf PC, PS5, Xbox Series und Switch. Und den Link dazu findet ihr in der Video- und Podcast-Beschreibung.
Blame Canada.
Lass uns doch direkt damit anfangen, Micha. Was war denn überhaupt dein erster Berührungspunkt mit South Park?
Ey, ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen. Wir standen damals, ja, ist verrückt, ist irgendwie verrückt, aber das ist eine Erinnerung, die sich über die Jahre eingebrannt hat, in mein Gedächtnis. Wir standen damals 1999, als es auf RTL angefangen hat zu laufen, in der Schule beisammen irgendwo. Ich weiß sogar noch, wo in der Schule tatsächlich. Ein geschichtsträchtiger Ort. Da müsste eigentlich eine Gedenktafel aufgehängt werden. Hier hörte Michael Graf zum ersten Mal von South Park, weil mit dabei stand damals...
Ist übrigens.
Ja.
Tatsächlich.
Ja, wäre gut. Mit dabei stand damals mein Kumpel Daniel und der meinte so, ey, nachts auf RTL läuft diese neue Comedy-Serie oder diese neue Zeichentrickserie und die ist ja wohl völlig krank. Der eine stirbt in jeder Folge. Es ist ständig irgendwie Blut, Gedärme, Vulgär, Fäkalien und alles, alles schrecklich. Ihr müsst das unbedingt sehen. Und wir alle drumherum so, eine verbotene neue Serie, die nur im Nachtprogramm laufen darf. Das muss ich sehen. Und dann tatsächlich halt nachts irgendwie heimlich, den Fernseher angemacht und diese Serie angeguckt, das war das war richtig, das war eindrücklich. Das war tatsächlich damals auch was Neues. Ich meine, heute macht man sich da vielleicht gar keine Vorstellung mehr, weil inzwischen jede zweite Zeichentrickserie irgendwie mit Blut und Gedärmen und schlimmen Ausdrücken um sich wirft. Wenn man sich sowas anguckt wie Rick und Morty, das ich auch sehr liebe, das ja auch sehr krass geworden ist, einfach in seiner Darstellung. 99, beziehungsweise 1997 sogar, als South Park in den USA angefangen hat, war das aber tatsächlich was Neues und Provokantes, weil bis dahin war die provokanteste Zeichentrickserie, zumindest für den Mainstream, eigentlich die Simpsons. Und auch bei den Simpsons würde man heute sagen, was ist denn an den Simpsons großartig provokant? Aber die waren halt gewissermaßen eine Persiflage auf diese heile Welt-Familienserien der so 1970er, 1980er Jahre. Daraus haben sie dann in den Simpsons diese völlig dysfunktionale Familie gemacht mit dem dämlichen Homer, der irgendwie nichts auf die Reihe kriegt, mit Bart, der die Stadt voll sprüht mit Graffitis und in der Schule total versagt, mit Lisa, die genial ist, aber keinen Juckts in der Familie und so weiter. Und dann wirkt Bart Homer und andersrum, Homer wirkt Bart oder wie auch immer. Und das war halt damals schon gewagt und satirisch, ne, auf das, was es halt vorher gab, hauptsächlich an Familienserien, an die wir uns aber heute gar nicht mehr erinnern. Und bei South Park war es dann halt, hey, die nehmen quasi das, was Simpsons sich manchmal getraut hat, punktuell bei Itchy und Scratchy, ne, was ja Tom und Jerry so aufs Korn nimmt, aber halt viel blutiger und viel brutaler ist. Oder auch mal in den Halloween-Folgen von den Simpsons, wo mal jemand stirbt. Das nimmt quasi South Park und macht es zur Grundlage einer neuen Serie, die dann noch viel schlimmer wird. Also, ach, das war krass damals. Wie war es bei dir? Weißt du noch, wann du es zum ersten Mal gesehen hast?
Also ich weiß auf jeden Fall, dass es da schon auf MTV lief, glaube ich. Also da habe ich so die ersten Erinnerungen dran. Und ja, wie du auch halt, so dieses Verruchte irgendwie so. Ja. Du kanntest halt vorher Zeichentrickserien eher mit kindlichen Inhalten. Und dann auf einmal kommt diese Serie und du dachtest so, wow, was ist das denn? Wie kann es das überhaupt geben? und ja. Das hat mich damals eben sehr, sehr mitgenommen. Auch wenn ich vielleicht teilweise diese zweite Ebene, die das ja auch ein bisschen hat, gar nicht so verstanden habe. Oder auch manche Bezüge gar nicht so verstanden habe. Aber auch dahingehend hat es sich ja über die Jahre auch verändert, was wir ja auch noch ein bisschen heute rausarbeiten wollen. Mhm. Inwiefern das damals schon so war und inwiefern das heute so ist. Aber ich kannte es definitiv noch vor der WoW-Folge.
Ey! Die WoW-Folge. Die haben, glaube ich,
so der größte Impact, zumindest für unsere Bubble war. Make Love, Not Warcraft, Micha.
Ja, 2006 war das, oder? Ist ewig her.
Ja.
Aber ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen, schon wieder komischerweise, das kommt bei South Park bei mir häufiger vor, wie wir in der Redaktion zusammensaßen und irgendjemand gesagt hat, ach, es gibt jetzt übrigens eine WoW-Folge von South Park. Und wir so... Mhm. Die haben was? Die haben World of Warcraft in der Folge thematisiert. Wir müssen das sehen. Und haben es dann irgendwo geschafft, diese Folge aus dem Internet zu popeln, um die in der Redaktion dann gemeinsam anzuschauen und fantastisch zu finden. Und das war tatsächlich, ich meine, du hast ja damals WoW auch aktiv gespielt. Ich glaube, 2006 auch noch. Das war tatsächlich so ein Ding, wenn man die anguckt, eher als neutraler Beobachter, sag ich mal, dann denkst du, oh mein Gott, was machen die denn da mit den World of Warcraft-Spielern? Wie stellen die denn diese Spieler da? Ja. Also, ne, als irgendwie, ich will das gar nicht in Worte fassen, was da alles passiert an schlimmen Sachen.
Ja, ja.
Wie ging's
also
dir damit?
Eigentlich total alle Gamer-Klischees komplett aufs Schlimmste durch den Kakao gezogen. Und trotzdem haben es irgendwie alle gefeiert, weil es irgendwie auf diese besondere South Park-Art passiert ist. Wie South Park einfach immer mit sowas durchkommt, wo man eigentlich bei anderen Serien denken würde, das würde niemals so passieren können. Und es war natürlich auch... Oder ich glaube, ein Grund, warum es auch so gut ankam, war halt, weil es einfach Gaming im Mainstream... nochmal so krass gepusht hat. Wir waren einfach als Gamer damals noch nicht so sehr im Mainstream und wir waren so stolz darauf, dass unser Medium das in so eine Fernsehsendung geschafft hat, dass es uns fast egal war, auf welche Art das geschieht, sondern wir dachten einfach, wie krass, das ist ja cool, dass ein Spiel so viel Aufmerksamkeit bekommt. Ja. Und das hat South Park ja in der Vergangenheit dann noch öfter gemacht, tatsächlich.
Ja, total. Du merkst halt einfach, dass der Matt Stone und der Trey Parker, die das machen oder die es erfunden haben, auch South Park, das sind halt Nerds. Also die sind tief drin, nicht nur im Zeitgeschehen, sondern halt auch in dieser ganzen Popkultur und dadurch auch im Gaming. Über die Jahre gab es so tolle Gaming-Episoden von South Park. Ich sage nur, der ganze Xbox versus PlayStation Handlungsbogen über drei Folgen oder so hinweg, vermischt mit Game of Thrones im Einkaufszentrum, wo doch Randy irgendwie Wächter wird im Einkaufszentrum und dann so ein Veteran ihm erzählt, dass jetzt der Black Friday kommt und der Black Friday wird das Schlimmste, was er jemals erlebt hat. Und an diesem Black Friday geht's dann halt drum, dass die Xbox und die PlayStation erscheinen, die neue, und das teilt dann diese Kinder in South Park in zwei Lager, die sich schrecklich bekämpfen und aber auch heimlich Bündnisse schmieden, wie in Game of Thrones in diesem Garten, wo Cartman und Prinzessin Kenny miteinander verhandeln und dann hängt der Besitzer des Gartens am Haus daneben irgendwie aus dem Fenster und sagt allen, dass Cartman sie nur verarscht und sowas. Also eine fantastische Art, da einfach diesen Konsolenkrieg mit irgendwie dann da einzubauen und noch so viel mehr. Es gab vor kurzem erst eine Folge, da sagt Randy Marsh zu seiner Familie, hey, wir sind ja hier eine reiche und besondere Familie, weil wir Hogwarts Legacy auf der PS5 spielen und all die anderen armen Verlierer haben nur eine PS4.
Ja, es gibt sehr viel immer Gaming drin, gerade auch in einer der Folgen aus der aktuellen Staffel, die ich gerade noch mal gesehen habe, da spielen sie Darktide. Ja. Und es gibt halt sonst halt, es gab zum Beispiel auch Commentary zu Mobile Games mit diesem Terrence and Phillips Mobile-Spiel, wo sie ja, das sind ja total die aktuellen Themen für uns eigentlich als Gamer, so Free-to-Play-Mobile-Spiele, die süchtig machen. Mega das aktuelle Thema. Sehr spannend. Dann spielen sie einmal Tiger Woods, dieses Golfspiel spielen sie und das eskaliert dann total. Es gibt eine Folge, wo Kenny irgendwie eine goldene Sony PSP hat. Und natürlich gibt's auch eine Guitar Hero Folge, als das gerade so übelst im Hype war, wo sie irgendwie so Guitar Hero Rockstars werden.
Stimmt. Also, oh Gott, ja, wo sie dann eine Band werden und sowas. Ja. Richtig, ja, stimmt. Und, oder auch die Pokémon, diese Chin-Pokémon, wie es ja dann heißt, in dem die ja eigentlich nur ein Werkzeug sind der japanischen Regierung, um amerikanische Kinder zu japanischen Soldaten zu machen, was eine Satire ist, halt einfach auf so eine Modeerscheinung, die irgendwie aus Asien in die USA rüber schwappt, wo die Eltern dann daneben stehen und die Welt nicht mehr verstehen und patriotisches Spielzeug als Gegenmittel entwerfen wollen, das dann die übelsten Redneck-Klischees in diese Actionfiguren reinpackt, die dann irgendwie, weiß ich nicht, halt sonst was alles irgendwie verprügeln und saufen und was weiß ich. Also es ist halt immer wieder cool, wie sie Gaming als selbstverständlichen Teil dieser Gegenwartskultur einfach in ihre Folgen einbauen. Und dieser selbstverständliche Teil ist es ja auch einfach, ne? Also Gaming gehört halt einfach zu unserer Welt und insbesondere natürlich, wenn man Kinder zeigt in der Serie, ne? South Park ist ja immer noch, basiert immer noch auf diesen 4-8-jährigen Kids. Für die gehört Gaming halt einfach mit dazu. Und ich finde auch, also zum Teil ist es halt auch so wunderbar lapidar, wie sie es einsetzen. Erst vor kurzem gab es auf Paramount Plus ein Special zu South Park, das sich um diverse Charaktere dreht in Streaming-Serien bei Disney Plus hauptsächlich oder bei Disney im Allgemeinen, wo dann auch diese South Park-Jungs, die kleinen Jungs, ersetzt werden durch diverse Frauen, die dann aber halt ihre Rollen spielen. Und da gibt's natürlich auch Cartman. Cartman ist dann eine schwarze Frau, die tatsächlich halt sehr clevere Sachen sagt und man denkt so, hey, die hat jetzt im Gegensatz zu der absolut nutzlosen, schrecklichen Figur, die Cartman sonst ist, die hat jetzt in der Hand dieses ganze Dilemma zu lösen. Ja, und was macht sie am Ende? Hockt sich hin und spielt Baldur's Gate 3, weil das war das Einzige, was sie machen wollte, weil sie ist halt einfach auch Cartman. Es ist so schön lapidar einfach, wie sie damit umgehen.
Ich finde das halt allgemein auch, um dazu nochmal kurz zurückzukommen, dieses, wie halt Nerd-Klischees dargestellt werden in Serien. Ich finde da, das ist so ein ganz filigranes Feld. Ja. Weil das ist so der Unterschied zwischen Community und Big Bang Theory. Weißt du?
Ja.
Weil du hast bei Community das Gefühl, da machen sich Nerds über Nerds lustig. Und Big Bang Theory ist halt mehr dieses, Das sind Nerds aus der Sicht von Nicht-Nerds. Das sind eigentlich Nerds aus der Sicht von Penny oder Charakteren wie ihr. Weswegen das halt bei vielen nicht so gut angekommen ist. Also ich meine, die Serie ist super erfolgreich, ne? Aber die ist jetzt gefühlt in Geek-Kreisen nicht so beliebt wie Community oder wie eben auch dann die WoW-Folge von South Park, weil es einfach, obwohl es uns komplett durch den Kakao zieht, ist es trotzdem halt irgendwie auf so eine liebevolle Art, wo du halt das Gefühl hast, das hat einer von uns gemacht.
Ja, na, ich finde immer noch diese Szene aus der WoW-Folge mit dieser Besprechung bei Blizzard, wo sie doch, glaube ich, sogar die Blizzard-Leute selber dazu gebracht haben, das einzusprechen, zum Teil, die Sachen da im Blizzard-Hauptquartier.
Das kann ich mir gut vorstellen. Das war ja damals noch das gute Blizzard mit den ganzen Leuten, die für jeden Gag zu haben sind. Ja. Und
heute
so.
Machen sie Terrence und Philip Mobile Games bei Blizzard. Ne? Damals haben sie noch das. Und dann, wo sie da sitzen und sagen, oh mein Gott, wer so mächtig wird in World of Warcraft, um das Schwert der tausend Wahrheiten irgendwie zu erringen, der kann kein Leben haben. Und dann sitzt doch da, ich weiß nicht mehr wer von Blizzard, war das Mike Morhaime damals noch oder so, und sagt, wie können wir töten, was kein Leben hat? So gut einfach, ne? so auf den Punkt gebracht. Und tatsächlich, das war auf so eine sympathische, augenzwinkernde Art und Weise, wo ich vollkommen unterschreiben würde, dass Big Bang Theory das so nicht hatte. Nicht in der Form. Das hat sich immer angefühlt wie ein von außen beobachtetes Nerd-Biotop, wo man sagen kann, haha, guck mal, wie die Age of Conan hinterherlaufen oder da irgendwie ihre Items handeln wollen oder wie auch immer. Aber bei South Park gehört es halt einfach mit dazu.
Ja, absolut. Aber genau das ist eben so das Besondere an South Park, dieser Humor, der mit Sachen davonkommt, wo man sonst denkt, also das geht eigentlich nicht, aber bei South Park akzeptiert man es halt oder nimmt man es hin.
Ja.
Und der hat sich ja auch über die ganze Zeit hinweg sehr verändert. Also früher war es schon ein bisschen mehr so Pipi-Kacke-Humor als heutzutage, habe ich zumindest das Gefühl gehabt, als ich mir die Folgen angeschaut habe, jetzt gerade nochmal die neuesten. Wie siehst du das? Also, was macht den besonderen South Park-Humor aus?
Also, man kann tatsächlich bei South Park so eine Humorevolution sehen oder überhaupt eine Storytelling-Evolution, finde ich, weil damals, als es angefangen hat, halt Ende der 90er, war das noch viel einfach wirklich nur dieses vulgäre, fäkale, provokante, womit sie natürlich auch viel Aufmerksamkeit erregt haben, was da alles an Körperflüssigkeiten durch die Folgen geschwommen ist, ne, solche Sachen wie Stan kotzt jedes Mal, wenn ihn ein Mädchen anspricht, Kenny stirbt in jeder Folge und dann kommt natürlich immer, oh mein Gott, sie haben Kenny getötet, ihr Schweine! Ne? Also
die allererste Folge, weil ich es im Intro angesprochen habe, hieß Cartman gets an anal probe.
Ja, genau. Also ne, diese Sachen.
Da ist direkt die Analsonde.
Und du hast halt diese Grundschüler, die so reden, wie richtig vulgäre Erwachsene reden würden, wenn sie vielleicht auch gerade niemand beobachtet. Und das sind aber halt dann kleine Jungs, denen sie das in den Mund legen. Plus dann halt solche Figuren wie irgendwie Mr. Hanky, das Weihnachtsexkrement sozusagen. Ja, also ne, rein provokant, aber was sie damals noch gar nicht so viel ausgebaut hatten, waren einerseits die Figuren selber, weil dass sie halt ne Cartman zu diesem ja quasi schon Bösewicht, zu diesem rassistischen, sexistischen Zerrbild ja quasi gemacht haben, das war ja damals noch gar nicht so. Auch diese Rivalität zu Kyle zum Beispiel, den er ständig beleidigt, auch antisemitisch beleidigt, das gab es in den ersten Folgen noch gar nicht so sehr. Das haben sie dann halt erst nach und nach in den nächsten paar Staffeln angefangen einzuführen. Und was da noch als zweites dazu kam, als zweite Ebene, ist halt diese ganze satirische Ebene, die South Park bis heute so erfolgreich macht, auf das aktuelle Zeitgeschehen. Ne? Also auf diese sozusagen die Beobachtung der Welt insgesamt, was da gerade passiert. Was South Park schon immer hatte, und das finde ich war von Anfang an eine der Stärken der Serie, dadurch, dass es halt Kinder sind, die die Hauptrolle spielen, war South Park schon immer eine Beobachtung der Erwachsenenwelt durch Kinderaugen. Also weißt du, ich meine, die Kinder sozusagen, ne, Stan, Kyle, Cartman, Kenny, schauen sich an, was die Erwachsenen machen
und die
fragen
machen genauso
sich,
viel Scheiße.
Exakt. Genau. Sind die eigentlich alle dumm?
Ja.
Und tatsächlich stimmt es, weil wenn man mal einen Schritt zurücktritt, vielleicht alle mal probieren, alle mal einen Schritt zurücktreten und mal Twitter angucken und sagen, okay, ist das, was da stattfindet, eigentlich noch normal und vernünftig? Ja? Und dann halt in der Welt drüber hinaus, reden wir da eigentlich noch normal miteinander? Gehen wir normal miteinander um? Gehen wir normal mit Themen um? Oder sind wir hysterisch zum Teil bei Themen oder voller Panik oder übereuphorisch bei manchen Sachen? Und das ist halt genau diese Darstellung, die South Park hat bei diesen erwachsenen Figuren, dass sie dadurch, dass sie von den Kindern halt beobachtet werden, die Kinder auch die ganze Zeit das Gefühl haben, sind wir denn hier nur von Wahnsinnigen umgeben? Bedeutet denn erwachsen werden, dass man jeden Funken gesunden Menschenverstand am Eingang abgibt und einfach nur noch völlig durchdreht? Und deswegen haben ja auch die Folgen von Anfang an immer geendet mit diesem you know, I've learned something today. Weißt du, ich habe heute etwas gelernt, und dann mit einer Moral oder mit irgendeinem, ja, mit irgendeinem, ne, vielleicht, wenn wir alle miteinander reden würden, dann wären die Dinge weit weniger schlimm, als sie es gerade sind. Ne? Oder wenn wir mal kurz Luft holen würden, bevor wir uns zu irgendwas äußern. Oder ne, wenn wir mal einen Schritt zurückgehen und unser eigenes Verhalten beobachten würden. Das war von Anfang an sehr cool, und sie haben es aber über die Jahre geschafft, und insbesondere heute schaffen sie es halt sehr gut, das nochmal auf so eine gesellschaftlich und auch politisch relevante Ebene zu bringen.
Ja, im Grunde sind die Kinder, die auf die Stadt South Park gucken, sind eigentlich fast eine Gleichung zu uns, wie wir auf die Welt gucken.
Ja.
Weil das ist ja immer sehr, es kommt ja immer sehr so rüber, dass halt, es ist ja immer in South Park, ist jeder Bewohner dieser Stadt übernimmt ja immer dann irgendeine Rolle, die eigentlich halt im Weltgeschehen passiert. Also es gibt ja immer, dass dann Randy ist dann irgendwie die Person, die diese Meinung vertritt, und irgendeine andere Person begibt sich dann in irgendein anderes Extrem. Also eigentlich werden die Charaktere immer in jeder Geschichte dann in bestimmte Extreme gebracht, weil sie dann halt ein Äquivalent zu irgendeiner echten Person aus dem echten Weltgeschehen darstellen. Und dadurch ist diese Satire eben so wirkungsvoll.
Ja,
gerade auch ein gutes Beispiel, ja, wie sie mit Trump umgegangen sind und mit Trump-Wählern. Da gibt's ja diese fantastische Folge, wo es darum geht, dass Cartmans Freundin mit ihm Schluss macht und dann und sie dann aber sich eigentlich von ihm getrennt hat und dann all ihre Freundinnen ihr zureden, ja, das war echt wirklich voll der Idiot und ich weiß gar nicht, wieso du überhaupt mit dem zusammen warst. Und dann geht sie wieder in die Verteidigung, fängt an, ihn zu verteidigen, und am Ende kommen sie dann sogar wieder zusammen. Und das ist ja genau dieser Punkt, so was halt oft wahrscheinlich bei Trump-Wählern, die halt so viel Backlash in amerikanischen Medien bekommen und auch privat bekommen von ihrem Freundeskreis vielleicht, was da halt passiert.
Ja.
Ist früher. Jetzt gerade weiß ich es ja wieder nicht. Jetzt ist es ja wieder eine andere Situation, aber damals halt, als Trump das erste Mal gewählt wurde.
Jetzt halten sie es ja auch offen in South Park, weil Mr. Garrison jetzt in der letzten Folge von Staffel 26 gesagt hat, ja, mal gucken, ne, mal gucken, wo das hinführt. Warten wir mal ab, ob er wieder Präsident wird oder nicht. Mal gucken, ne, weil Mr. Garrison ist ja quasi Trump in der Serie. Es gibt ein fantastisches Video von Wisecrack zu der Thematik, ne, wie sie bei South Park mit Donald Trump umgehen. Das verlinken wir euch hier auch nochmal. Und was ja da tatsächlich eins zu eins drin steckt, ist diese Parallele. Heidi, ne, Cartmans Freundin, ist in so einer toxischen Beziehung zu Cartman, weil sie eigentlich weiß, Cartman ist scheiße. Ne? Cartman ist Sexist, Rassist, Antisemit, eine furchtbare Person. Aber weil sie von außen dann von ihren Freundinnen gesagt bekommt, wie dumm sie selber ist, dass sie mit Cartman zusammen ist, geht sie, genau wie du sagst, in die Verteidigungshaltung und sagt, nee, Cartman ist cool. Ihr wisst gar nicht, wie der hinter verschlossenen Türen ist. Ist ein richtig cooler Typ. Und dann machen sie dasselbe in derselben Folge, ja, mit Präsident Garrison, wo dann ein Reporter von einem liberalen Medium mit einem republikanischen Politiker spricht und der sagt, ja, nee, ihr wisst ja gar nicht, wie Präsident Garrison hinter verschlossenen Türen ist. Ne, er ist ja gar nicht, ja, nach außen, und aber er ist ja gar nicht so. Es ist ja alles nur zum Wohle des Landes. Und solche Sachen. Also, diese Parallele, die sie da aufbauen, in dieser Geschichte ist schon, das ist halt clever. Und das zeigt halt, das ist genau das, was ich meinte, das zeigt halt auch diese politische Relevanz, die ein South Park inzwischen hat. Nicht mal, weil sie sich bei Kontroversen und bei Konflikten auf eine Seite schlagen würden. Also man weiß zwar, dass zumindest Matt Stone mehrfach in Interviews betont hat, dass er eher so libertär eingestellt ist. Das heißt, gegen staatlichen, zu starken Einfluss, ne, die Freiheit betonend. Eines seiner Mottos ist ja auch, ne, sag mir nicht, was ich zu tun habe. Ich mach mich lustig über wen ich möchte. Und dieses ich mach mich lustig über wen ich möchte ist halt auch ihr Grundkonzept bei South Park. Mhm. Also Matt Stone und Trey Parker sagen auch, sie sind Equal Opportunity Offenders. Das heißt, sie machen sich über alle Seiten einer Kontroverse, über alle Seiten eines Spektrums gleichermaßen lustig. Wenn sie einen Witz haben, der für sie funktioniert, dann wird er gemacht, egal wen er trifft. Ja. Und damit müsste man jetzt sagen, damit setzt sich South Park zwischen die Stühle. Und manchmal wirkt es auf manche Leute auch so, weil dann natürlich du von beiden Seiten Backlash kriegst.
Ne? Also, ja, also im Endeffekt denken beide, sie sind jetzt die Opfer sozusagen dieses Jokes. Aber wenn das wirklich beide denken, dann kommst du am Ende wieder dahin zurück, okay, dann ist es zwar für die doppelt scheiße, weil sie von beiden Seiten Backlash bekommen, aber eigentlich haben sie genau das erreicht, was sie erreichen wollen. Das ist ja das Absurde an dieser Situation, ne?
Und zwar dieses Beobachtende, dieses, was ich vorhin meinte, dieses einen Schritt zurückgehen und die Absurdität von Situationen natürlich satirisch übersteigert, ne? Aber trotzdem diese Absurdität von Situationen dir anzugucken, die es in der echten Welt gibt. Und ein Beispiel dafür, das ist jetzt schon länger her, war die damals schon polarisierte US-Politik bei der Wahl zwischen Obama und McCain, wo ja auch dann Obama gewählt wurde und für die demokratisch-liberale Seite war das der Messias. Es war pure Euphorie da, jetzt ist Amerika gerettet, und für die konservativ-republikanische Seite war es die Apokalypse. Es ist der Weltuntergang. Es ist irgendwie das Ende aller Tage und Amerika ist am Ende. Und nein, es war beides nicht. Ja, also wenn man sich's jetzt mal mit ein bisschen Abstand anguckt. Und was sie draus gemacht haben, ist ja dann, dass Obama und McCain eigentlich nur Betrüger waren, die diese Wahl als Vorwand benutzt haben, damit irgendeiner von ihnen ins Weiße Haus kommt, damit sie von dort so Ocean's 11-mäßig einen Heist irgendwo machen können oder irgendwo einen Tunnel graben, um in einen Tresor einzubrechen oder so ein Bullshit. Das ist halt so schön. Du siehst halt drumrum, wie sich ganz Amerika gegenseitig die Köpfe einschlägt wegen den zwei Typen, und am Ende sind es einfach, ja, irgendwie Räuber, die nur an einen Diamanten kommen wollen oder so.
Ja, das ist schon immer geil, wie sie das dann so drehen. Sie haben ja auch die Strukturen ein bisschen verändert. Gerade, also ist jetzt nicht mehr so kürzlich gewesen, aber Season 19 war sehr beliebt dafür, weil es halt wirklich so eine durchgängige Geschichte erzählt hat. Von Anfang bis Ende, statt den Episoden, wo es dann eher geschlossen um bestimmte Themen ging. Und auch das war ja eine große Veränderung in der Erzählstruktur, die ihnen in Season 20 dann aber ein bisschen auch um die Ohren geflogen ist. Gerade, und auch da ist wieder eine Wahl involviert gewesen. Du hast es ja auch schon ein bisschen angerissen.
Ja. Ja, das Problem ist, also man muss vielleicht erstmal kurz erklären, wie so eine South Park-Folge entsteht, weil das ist super spannend.
Ja, erzähl das mal, das finde ich nämlich echt spannend.
Ja, dadurch, dass sie keine so aufwendige Animationstechnik haben, wie zum Beispiel die Simpsons, die halt in Südkorea gezeichnet werden noch in einem Animationsstudio, was ein Prozess ist, der Wochen dauert, ne, pro Folge oder was weiß ich wie lange, aber auf jeden Fall ein sehr langer Prozess, weswegen man sehr viel Vorlaufzeit braucht, ne, bis dann die Folge tatsächlich fertig ist. Dadurch, dass South Park halt technisch gesehen mit dieser Scherenschnitt-Animation, die inzwischen auch digital gemacht wird, einfach sehr schnell produzierbar ist, haben sie für die Drehbücher, die sie schreiben, eine Woche maximal Vorlaufzeit, bis die Folge im Fernsehen läuft. Also sie sind viel, viel näher am Zeitgeschehen, als es so eine klassische Zeichentrickserie, die halt animiert werden muss, überhaupt sein könnte, weil sie so kurze Produktionszyklen haben. Das führt dazu, dass teilweise Ereignisse, die in der echten Welt irgendwie nur 3 bis 4 Tage, bevor diese South Park-Folge im Fernsehen läuft in den USA, stattgefunden haben, mit aufgegriffen werden können. Und zwar nicht nur irgendwie am Rande, sondern tatsächlich als wichtiges Handlungselement. Ne, dann setzt sich halt der Matt Stone hin und baut das mit in die Drehbücher ein oder der Trey Parker und schreibt es halt dann mit rein als wichtiges Element. Und so können sie halt super schnell auf Geschehnisse in der echten Welt eingehen. Und das war zum Beispiel auch bei dieser Obama-Wahl der Fall, als sie Teile einer von der Siegesrede irgendwie von Obama bei der Wahl aufgegriffen haben, die nicht mal 24 Stunden bevor die Folge erschienen ist im Fernsehen stattgefunden hat. Also so schnell können sie bei South Park einfach auf Dinge reagieren.
Und da merkt man richtig oft, dass dann auch irgendwie Memes noch mit reingeflossen sind, die einfach in der Woche aufgetaucht sind. Die Memes sind ja so kurzlebig. Also gerade das Internet darzustellen in einer Serie, die halt mehrere Monate braucht, bis da die Folge fertig ist, wäre ja unmöglich, weil dann ist das schon lange wieder in Vergessenheit geraten, ne?
Ja, und das ist halt einfach, eine sehr einzigartige Art, da ist das Wort, ich habe jetzt ewig überlegt, wie nennt man was, was irgendwie das nur einmal gibt, einzigartig, eine sehr einzigartige Art, so eine Serie zu machen, die auch schon für sich genommen, ne, sehr für South Park spricht, dass sie halt so nah dran sind an dem Geschehen. Und was sie in Staffel 19 gemacht haben, war, und Staffel 18 auch schon so ein bisschen, war...
Ja, da war das so ein bisschen schon in die Richtung und 19 war, glaube ich, dann das komplett eine stringente Narrative.
Genau, also das war tatsächlich eine Narrative über die komplette Staffel hinweg, von Folge zu Folge aufeinander aufbauend, die sehr clever war, also die sehr cool auf dieses Thema politische Korrektheit eingegangen ist, und zwar nicht aber plump irgendwie nach dem Motto, politische Korrektheit ist falsch und das soll es nicht geben oder das muss es geben, ne? Also nicht einfach so eine plumpe Botschaft, sondern so gezeigt, wie politische Korrektheit von vielen und insbesondere halt von der Industrie einfach nur als Vorwand genutzt wird, um Produkte zu verkaufen. Ne? Es wird an einer Stelle so wunderbar gesagt, politische Korrektheit ist die verbale Form der Gentrifizierung. Ne? Also wenn irgendwie Häuser in einem Stadtviertel so aufgehübscht werden, dass sie nur noch sich reiche Leute überhaupt leisten können und plötzlich ist das Stadtviertel gentrifiziert, weil da keine normalen Leute mehr wohnen können, die da früher hätten wohnen können. Also diese PC ist die verbale Form dessen, Sprache, alles wird aufpoliert und das Hässliche entfernt, um ein falsches Paradies zu schaffen. Und in so einer Welt kann nur eines leben, Anzeigen. Also Werbeanzeigen, Werbung. Weil Werbung genau das nutzt, um dann so eine heile Welt zu schaffen, so eine scheininklusive Welt, um aber natürlich das zu tun, was Werbung immer tun muss, nämlich Produkte zu verkaufen. Ne? Also dass im Prinzip das so eine Art Fassade wird, dass man gar nicht wirklich nach Lösungen sucht für tatsächliche gesellschaftliche Probleme, sondern einfach nur so einen schönen Schein über alles legt, den sie dann auch... wunderbar illustrieren mit Whole Foods, ne, der Lebensmittelkette in den USA, was so eine Art liberales Utopia ist und wo es eigentlich gar nicht drum geht, Lebensmittel einzukaufen, sondern sich gut zu fühlen, weil Whole Foods irgendwie sich Werte auf die Fahnen schreibt, wo man dann sagen kann, oh, das unterstütze ich aber gerne, dann spende ich halt noch irgendwie einen Dollar an der Kasse für verarmte Veteranen und sowas. Und das macht Randy dann auch in der South Park Folge und fühlt sich richtig gut damit. Und dann geht er halt raus und da sitzen überall Obdachlose. Und er sagt, und er schlängelt sich dann an denen vorbei und sagt, oh, ist ja furchtbar, oh, überall diese Obdachlosen, ist ja furchtbar. Und da kommt ein Bagger und baggert sie aus der Stadt.
Er wird sogar explizit nach dem Dollar gefragt, also nach genau dem, was er halt in Whole Foods gerade gespendet hat, ob er einen Dollar übrig hätte. Und nee, natürlich nicht, hä? Auf gar keinen Fall.
Also, und das ist halt, ne, nochmal, das ist halt wahnsinnig clever, weil sie auch in dieser Staffel dann halt wunderbar zeigen, wie hinter dieser Beschäftigung mit dieser, mit PC, mit so politischer Korrektheit, mit Sprache manchmal einfach so ein Narzissmus steckt, dass man sich selber irgendwie besser fühlen möchte, ohne wirklich etwas zu bewegen. Und das Gleiche, und das zeigen sie halt auch, gilt aber für so extremen Konservatismus, wie man bei Mr. Garrison sieht, wo dann einfach diese amerikanische Ausnahmestellung, dieser amerikanische Exzeptionalismus von ihm so gelebt und geglaubt wird. Amerika ist was Besonderes. Wir in Amerika sind die Auserwählten. Hat ja oft auch so mit religiösen Motiven zu tun, dass er völlig zusammenschmilzt, als er irgendwie sieht, dass die Kanadier eine Mauer gebaut haben, um die Amerikaner draußen zu halten. Weil die Kanadier sagen, wir wollen keine Amerikaner in unserem Land. Und eigentlich wollte er eine Mauer bauen, damit die Kanadier draußen bleiben. Ne? Parallelen zu gewissen anderen geplanten Mauern in den USA sind relativ offensichtlich. Und dann bauen die Kanadier ihre Mauer zuerst. Und Mr. Garrison macht die Erfahrung, dass Amerika nicht im Zentrum des Universums steht, sondern es noch andere gibt, die vielleicht sagen, Amerika ist auch nicht wirklich das Allheilmittel für alles, was die Menschheit so plagt. Ne? Ja. Und auch das ist halt einfach Narzissmus in der Figur Mr. Garrison, der halt sagt, hey, ich will halt, dass Amerika was Tolles ist, weil ich mich als Teil von etwas Tollem oder in dem Fall sogar als der Anführer von etwas richtig Tollem fühlen möchte, weil das gibt mir Ego. Ne? Ja. Aber so funktioniert's halt auch nicht.
Und aber das ist halt genau das gute Beispiel für, wie sie sich halt über was lustig machen, ohne dass das halt heißt, dass sie es ablehnen, weil sie sind halt nicht gegen Inklusion oder grundsätzlich gegen Political Correctness, sondern sie weisen halt nur darauf hin, dass es auch negative Seiten gibt, wie zum Beispiel, wenn du eine Scheininklusion erwächst, dann lenkst du vielleicht sogar davon ab, dich wirklich mit dem Problem zu beschäftigen, dass es eben an Inklusion fehlt an allen Ecken und Enden.
Exakt.
Und das ist genau das, worauf sie hinaus wollen. Und das ist eben dieses Nuancierte, was man halt verstehen muss auch.
Ja. Es ist ja auch oft...
Also hinter dem oft plumpen und auf die Fresse ist eigentlich in der Message eine Nuance drin, eine ziemliche Nuance sogar.
Genau, genau. Man muss halt oft ein bisschen hinter das gucken, was eigentlich gesagt wird. Ne? Auch wenn du einen Cartman hast, der halt, also ich sag mal, eher ultrakonservative Positionen vertritt, bis hin zum eben sexistisch-rassistischen... Furchtbarkeit, die halt einfach Cartman verkörpert, dann machen sie das nicht, weil sie sagen möchten, hier schaut mal, Cartman hat recht, sondern damit man selber davor sitzt und sagt, Alter, was Cartman da von sich gibt, geht halt eigentlich überhaupt nicht. Ne? Auch die antisemitischen Sprüche, die Cartman halt bringt, sind nicht dazu da, sich über das Judentum oder Jüdinnen und Juden lustig zu machen, auch wenn es manchmal halt natürlich oberflächlich so ist, weil es Scherze sind auf Kosten des Judentums, aber dafür ist es gar nicht gedacht und diese Zweck erfüllt es gar nicht in der Sendung, sondern in der Figur Cartman sieht man, wie lächerlich Antisemitismus überhaupt ist. Weil Cartman halt einfach schon eine lächerliche Figur ist und wenn die dann halt noch antisemitische Witze macht oder so viele und so schlimme, wie sie halt Cartman macht, kannst du ja auch nur als Beobachter, nochmal einen Schritt zurück, als Beobachter davor sitzen und sagen, Alter, Antisemitismus ist doch kompletter Quatsch.
Das ist halt interessant, weil es halt Sensibilisierung auf eine andere Art macht, weil wir heute ja sehr viel erleben, dass sozusagen sowas nicht gesendet wird oder sowas nicht mehr Teil von Entertainment ist, weil es natürlich scheiße ist und man will das nicht fördern. Aber South Park sensibilisiert halt, indem es das auf so eine extreme Art projiziert, dass du dann da sitzt und sagst, boah, das ist jetzt aber echt drüber. Und in dem Moment zwingt es ja dich dazu, dich dagegen zu positionieren im Kopf. Weil du lehnst es in dem Moment ja ab, was Cartman sagt. Du denkst da nicht, boah, das ist aber geile Judenwitze. Nee, du lehnst es ab. Und dadurch sensibilisiert es auch auf eine Art.
Ja, ich meine, es führt zumindest zu einer Auseinandersetzung. Ja. Dass du sagst, okay, das ist wohl ein Thema, mit dem ich mich irgendwie, also mit dem ich mich gar nicht befassen wollte vielleicht, ist ja auch okay. Ne? Mhm. Niemandem von uns kann erwartet werden, sich ständig mit allen Problemen der Welt auseinanderzusetzen, weil sonst wären wir wahnsinnig. Ja? Mhm. Aber dadurch, dass South Park immer wieder bestimmte Probleme aufgreift, schaffen sie es auch immer wieder, mich dazu zu bringen, mich damit auseinanderzusetzen und mir das halt mal anzuschauen. Vor kurzem gab es eine Folge, ist total absurd, wo Randy Marsh sich ein neues Klo kauft, eine japanische Toilette, mit der er halt kein Toilettenpapier mehr braucht, weil sie dich anderweitig versorgt. Oh Gott.
Ja, ja.
Ja, das ist wieder ein bisschen Pipi-Kaka-mäßig. Aber,
ich war mal in Tokio.
Ja, dann weißt du ja, warum. Ne? Willst du vielleicht genauer beschreiben, worum es geht?
Ich glaube, das weiß man auch, oder?
Ja, ich glaube. Also ich habe lustigerweise erst gestern Bullet Train gesehen, in der eine Toilette auch eine große Rolle spielt. Film, ne? In dem ist so eine Toilette auch mit drin und spielt eine gewisse Rolle. So, und worum es in der Folge geht von South Park ist, dass Randy bei einer Rede, wo er diese Toilette promoten möchte und dass alle so eine Toilette brauchen, angeschossen wird von Attentätern und dann zeigt sich, dahinter steht die Toilettenpapierindustrie und dann gibt es halt in dieser Folge selbst ein Referat darüber, welche Umweltschäden Toilettenpapier verursacht. Und jetzt kann man sagen, ja, ne, juckt mich nicht oder ist nicht so wichtig oder wie auch immer, völlig okay, aber das wäre eine Ebene gewesen, über die ich niemals nachgedacht hätte, wenn South Park sie nicht überhaupt mal aufgegriffen hätte. Also ich weiß nicht, wie es euch zu Hause geht, aber wie oft denkt ihr über Klopapier nach? Wahrscheinlich, weiß ja. nicht, vielleicht. Oder häufig. Also vielleicht bin ich da auch einzigartig, was das angeht. Aber ich zumindest habe dann halt nachgeguckt und man kann ja natürlich sofort komplett Reddit durchlesen, um zu schauen, stimmt es, was steckt da dahinter, was ist es eigentlich, ne? Wird da, wie viel Wald wird eigentlich für Toilettenpapier abgeholzt, wie viel Recycling steckt da drin und so weiter. Und selbst wenn man am Ende nicht zu dem Schluss kommt, dass das irgendwie eines der größten Probleme der Menschheit ist, was da mit Klopapier passiert, hey, ich habe zumindest mal reingeguckt und mich zumindest mal damit beschäftigt. Und nein, ich habe mir bisher keine japanische Toilette gekauft. Also
das ja, passend ist, ja. dazu, passend dazu ja auch extrem spannend der Charakter des Man-Bear-Pig.
Oh mein Gott.
Der ja quasi eine Metapher für den Klimawandel ist. Dahingegen ja. aber sehr interessant, als der das erste Mal eingeführt war, ich glaube, das war relativ früh noch, und da ist es ja fast so, dass eigentlich sie sich darüber ein bisschen lustig machen. Also ja. Das Man-Bear-Pig kommt aus dem Land der ausgedachten Kreaturen und so. Also sie haben viel so Andeutung drin, dass das ein Fake, eine Fake-Gefahr ist.
Ja.
Was interessant ist, weil sie dazu später Stellung auch bezogen haben und den Charakter zurückgebracht haben und dann sehr anders mit ihm umgegangen sind. Was man auch fast wie so eine Art Entschuldigung oder ein Zurückrudern werten kann.
Ja.
Ja, weil definitiv. Ja mittlerweile einfach, glaube ich, jeder verstanden hat, der irgendwie informiert ist oder sich bei seriösen Quellen informiert, dass es ein ernsthaftes Problem ist.
Ja.
Und dass man es auch ernst nehmen sollte.
Das ist echt, ich meine, sie haben sich damals sehr lustig gemacht über Al Gore, ne, den ehemaligen Vizepräsidenten, der dann Präsident werden wollte und gegen George Bush verloren hat. Und dann halt diesen Film gemacht hat, eine unbequeme Wahrheit über den Klimawandel und ne, dass es ein wichtiges Problem ist. Und den haben sie sehr dargestellt als so einen aufmerksamkeitsheischenden Deppen, ne, der halt vor dem Mannbärschwein oder dem Schweinebärmann, ich weiß nicht, ich glaube, da gibt's, also ich weiß nicht genau, wie sie es auf Deutsch machen, das Man-Bear-Pig halt einfach warnt nicht. Vor so einer erfundenen Fantasiefigur. Wo aber klar ist, das ist der Klimawandel und sie sagen aber halt, nee, es ist nur Al Gore, der Aufmerksamkeit möchte. Ne? Und es gibt noch andere Szenen in anderen Folgen, wo sie, wo zum Beispiel so eine Obi-Wan Kenobi-mäßige Figur auftritt und dann irgendjemand sagt, ja, wir haben das und das und das Problem, aber wir wissen nicht genau, woran es liegt. Und dann sagt er, hebt er die Hand und so wie Obi-Wan Kenobi mit, das sind nicht die Droiden, die ihr sucht. Und halt so, es liegt am Klimawandel. Ne? Es ist der Klimawandel, den ihr sucht. So ungefähr, naja. als Antwort auf alle Probleme. Und was sie damals halt satirisch aufgegriffen haben, war einfach diese gefühlte Klimahysterie, ne? Also dieses Warnen vor etwas, was vielleicht gar nicht so schlimm ist oder vielleicht auch noch ganz weit weg. Und tatsächlich, Jahre später haben sie dann eine Folge gemacht, wo Kyle, glaube ich, ist es, Al Gore wieder trifft. Also ist, glaube ich, sogar eine Doppelfolge dann in der Staffel, wo er Al Gore wieder trifft und wortwörtlich zu ihm sagt, es tut mir leid, wir hatten damals andere und dem widersprechende Informationen. Ne? Also es gab auch damals anderes Informationsmaterial, das darauf hingedeutet hat, dass der Klimawandel halt nicht so schlimm ist. Heute sehen wir es anders und wir wissen, dass wir einen Fehler gemacht haben. Aber weil es immer noch South Park ist, ist Al Gore immer noch ein Depp. Ne? Also ja. Er wird immer noch so dargestellt, als so ein aufmerksamkeitsheischender Depp. Nur ja. Jetzt ist das Mannbärschwein real. Aber und jetzt halt zeigen sie Leute, die ja. irgendwie im Restaurant sitzen und drüber sprechen, dass das Mannbärschwein nicht existiert, während es hinter ihnen irgendwie durchs Fenster bricht und Leute frisst.
Mhm. Genau, also genau umgedreht und über die andere Seite lustig gemacht. Ja. Aber das ist ja wirklich fast ein vierte Wandbruch mit Kyle gewesen, was ich sehr interessant ja, fand.
Voll.
Ich finde aber auch cool, wie da die Conclusion ist. Dass, also das finde ich aus Gründen cool.
Ja, dass
nämlich das Mannbär-Pick am Ende sagt, okay, ich gehe weg. Aber ihr müsst Red Dead Redemption 2 aufgeben.
Ja.
Was so ein auch ein Teil, wo wir wieder Popkultur drin haben, was auch ein Teil ist, dass alle einfach süchtig nach Red Dead Redemption 2 sind und jeder spielt es.
Ja.
Und sie entscheiden sich dazu, nee.
Ist so gut. Ja. Der Klimawandel hört einfach auf, wenn ihr Red Dead Redemption 2 weggebt und nicht ja. mehr spielt. Ach so, nee, dann nicht. Ja.
Also das geht einen zu weit.
Das ist aber halt auch wieder auf so einer satirischen, außer dass Red Dead halt ein super Spiel war, das ist halt auch auf so einer satirischen Ebene wieder so genial, weil es gibt ja auch die Szene, wo sie die alte Generation beschuldigen, dass die damals, ne, über ihre Verhältnisse und so exzessiv gelebt hat, dass sie die heutige Generation so in den Schlamassel gestürzt hat, wird ja sogar dann plakativ dargestellt, dass irgendwie Großvater Marsh damals einen Deal mit dem Teufel geschlossen hat, dass halt, ne, nach mir die Sintflut mäßig sie tun können, was sie wollen. Und dann sagt Großvater Marsh, das würden die heute doch auch machen. Und er hat recht. Ja, es heißt dann, die alte Generation war gierig und er sagt dann, heute sind die Leute doch genauso gierig. Und es stimmt, wir würden das heute, wenn wir nicht wüssten, was irgendwie Klimawandel und Co. so sind, würden es doch genauso machen. Also wir können nicht die Älteren beschuldigen, dass sie es damals so gemacht haben, weil wir sind immer noch die gleiche Menschheit mit den gleichen mit der gleichen Gier oder den gleichen Prägungen, die die damals auch hatten. Nur wir haben halt heute irgendwie andere wissenschaftliche Erkenntnisse in ein paar Bereichen.
Ja, das ist, ich glaube, es ist die Mischung aus Egoismus, aber auch dem, es ist noch nicht zu 100% bewiesen. Deswegen glaube ich lieber, dass das, was es anzweifelt. Ich meine, das machen ja selbst heute noch Leute, wo man wirklich sagen kann, ja, Leute, es ist halt bewiesen.
Ja, genau. Und dann
deswegen.
Und dann spielst du halt doch lieber Red Dead Redemption 2, weil du halt jetzt gerade Spaß damit haben kannst, als dich mit dem Problem auseinanderzusetzen, das vielleicht für unser aller Existenz und Zukunft gerade gravierender ist.
Ja.
Ah, ist manchmal schon ein bisschen, wie soll man sagen, ne? Bisschen trostlos, das Bild, was sie zeichnen, so von der Zukunft. Oder überhaupt von der Welt in South Park.
Ja, das ist halt so ein bisschen der Punkt, das hat ja auch der Dan Houser von Rockstar mal gesagt, während Trump Präsident war, dass er gar nicht wüsste, wie er in der aktuellen politischen Weltlage überhaupt einen GTA 6 machen würde, weil die Realität ist schon so düster und fast auch verrückt und eigentlich fast eine Parodie von sich selbst. Wo willst du da mit deiner Satire noch hin?
Ja.
Und das ist ja was South Park aber clever gelöst hat.
Ja.
Sie sind halt einmal in dieser Season 20 ein bisschen ins Straucheln gekommen. Wollen wir das nochmal kurz erzählen, was da passiert ist? Weil ich finde das halt verrückt. Das hängt ja mit dem Produktionszyklus, den du angesprochen hast, auch sehr zusammen.
Ja, vielleicht die Kurzfassung ist einfach, sie haben nicht damit gerechnet, dass Trump die Wahl gewinnt. Ja. 2016. Und sie hatten einen kompletten Story-Arc aufgebaut, der gepasst hat zu Hillary Clintons E-Mails, ne, die damals irgendwie geleakt wurden oder einer der Skandale waren, an dem sich alle abgearbeitet haben. Sie haben eigentlich Mr. Garrison, also Trump, gezeigt als jemand, dem seine eigene Wahlkampagne über den Kopf wächst und der zurückrudern muss und seinen eigenen Anhängern so sagt, hey Leute, oh, ich habe mich da echt verstiegen, es tut mir leid, das führt alles nirgendwo hin. Das haben sie aufgebaut und dann plötzlich wird Trump Präsident. Und damit muss auch Mr. Garrison natürlich in South Park Präsident werden. Und all diese Storystränge vorher, Hillarys E-Mails interessieren keinen Menschen mehr, wenn sie nicht Präsidentin ist. Und so wird das halt, fällt das alles auseinander. Ein wichtiger Storyteil waren auch diese Member Berries. Diese, weiß nicht, was das sind, Heidelbeeren. Ja, das ist diese so Heidelbeeren, die dir die ganze Zeit erzählen, dass früher alles besser war, was gar nicht stimmt, ne, und die sie auch relativ ins Abseits schieben, weil sie aus ihrer Sicht halt sagen, es ist ja wohl vollkommen offensichtlich, wie absurd diese Haltung ist, dass früher alles besser war, weil in vielen Fällen war es das nicht, ja, wenn man es mal objektiv betrachtet. Und aber als dann Trump die Wahl gewinnt, holen sie auch diese Member Berries wieder aus der Schublade und machen die dann irgendwie zu so Nazis, Neonazis irgendwie, und die bestimmen dann das politische Geschehen in Washington, und es ist halt ein völliger Bruch einfach in dieser Staffel. Und da hast du gemerkt, hat sie halt einfach das Zeitgeschehen völlig überholt. Deswegen lassen sie es jetzt ja zum Beispiel in Staffel 26 einfach offen am Ende, ob Mr. Garrison nochmal antreten wird oder nicht, weil da auch noch nicht klar war, dass Trump wieder nominiert wird als Präsidentschaftskandidat. Aber das zeigt halt, das sind die Nachteile dieser Produktionsart, wenn man eine wenn man wirklich eine Staffel machen möchte, die so seriell aufeinander aufbaut und gleichzeitig aber auch aktuelles Zeitgeschehen aufgreifen möchte, dann kann man sich halt auch daneben setzen, wenn man dieses Zeitgeschehen irgendwie falsch beurteilt oder falsch liest, ne? Wie bei der Wahl. Tja. Ja.
Aber irgendwie kriegen sie es halt dann doch hin, in noch Satire zu machen in der Zeit, in der eigentlich alles wirkt, als wenn eh alles scheiße ist, sagen wir es mal so.
Ja,
also jetzt mal plump ausgedrückt.
Ja, ja, das ist halt, ich meine, sie kriegen es auch immer wieder hin, natürlich einfach zeitgenössische Themen sehr schnell und halt zeitnah aufzugreifen, wie jetzt gerade KI.
Genau.
Ich meine, die ChatGPT-Folge, Jules.
Die ist fantastisch. Die hast du mir empfohlen, dass ich mir die auf jeden Fall noch angucken sollte.
Ja.
Habe ich direkt gemacht. Sehr, sehr gut. Also da hat sich, glaube ich, jeder so drin wiedergefunden. Das war ja wirklich ziemlich genau so, wie als wir reagiert haben, als ChatGPT auf einmal für jeden verfügbar war und wir so, oh, was kann man alles damit machen? Das kann man damit machen, das kann man damit machen.
Ja.
Und genau das beschreiben sie halt perfekt und auch, wie sich das dann auswirkt, nur eben wieder aus Sicht dieser Kinder, deren erste Ideen sind natürlich irgendwie Schulaufgaben damit zu lösen, aber deren Aufgabe sind auch redselige Freundinnen, die sich nach emotionalem Support sehnen, einfach ChatGPT-Antworten zu schicken den ganzen Tag. Und dann ist es am Anfang in der Folge so, dass die Freundinnen dann total glücklich sind, weil all ihre Freunde, Kyle und so, halt super, auf einmal super gesprächig sind, über alles sprechen wollen. Stan ist es, ne?
Stan ist es, ja.
Genau, Stan ist es. Über alles sprechen wollen und am Ende geht das natürlich dann alles nicht so gut aus, aber auch das Ende ist sehr überraschend. Ich weiß nicht, ob wir es verraten wollen.
Nee, das verraten wir nicht. Schaut's euch an. Aber das Ende ist nochmal eine tolle zusätzliche KI-Satire-Ebene, sag ich mal.
Ja. Es gibt auch noch eine Folge, wo sie Kanye West durch den Kakao ziehen. Mit seinen Ausrastern in letzter Zeit. Also alles wirklich sehr aktuell.
Es gibt da noch eine andere KI-Folge, in der sie sozusagen die Welt auf den Kopf stellen, weil die künstliche Intelligenz plötzlich den gut bezahlten Leuten in South Park ihren Job wegnimmt. Mhm. Also nicht mehr vorher, sie klauen unsere Jobs irgendwie, ne, wo dann Leute Angst haben, dass mexikanische Einwanderer ihnen ihre Jobs wegnehmen, sondern plötzlich ist es die künstliche Intelligenz, die Programmierer, Anwälte, all die gut bezahlten Leute arbeitslos macht und plötzlich sind die Handwerker und die mexikanischen Tagesarbeiter die Reichen, die im Pimp Mobil auf dem Parkplatz fahren, wo dann die ganzen Anwälte und Programmierer stehen mit Schildern, ob sie nicht vielleicht irgendeinen Tagesjob haben können für kleines Geld, weil ihnen die KI ihre Jobs weggenommen hat. Also,
und das ist halt wirklich kein so fernes Szenario, ne? Also ich meine, es gibt Fachkräftemangel und es ist ja auch Fakt, dass KI halt vermutlich viele Jobs eben genau übernehmen kann, später mal.
Ja,
Ja. Diese ganze Folge ist auch von der KI geschrieben.
Ja, total, ja.
Aber also auch da wieder halt so eine Dystopie, Utopie, wie auch immer man es betrachten möchte. Ähnlich wie auch eine Black Mirror-Serie das macht, nur dass Black Mirror das eben mehr so stehen lässt einfach. Wo ich das Gefühl habe, bei South Park, ist es noch ein bisschen deutlicher und es wird halt auch von beiden Seiten kommentiert. Du siehst die Reaktion darauf mehr.
Ja. Es gab's ein bisschen, einmal haben sie das ein bisschen gemacht, in dem Stil, in einem ihrer Post-Covid-Specials, also nach der Pandemie in einem der Specials. Es gibt ja irgendwie einerseits die Staffeln, die halt auch online abrufbar sind mit normalen Folgen und es gibt so Specials, die nur bei Paramount Plus erscheinen. Mhm. Hurra, noch ein Streaming-Service, nun gut. Und da gibt es eines dieser Post-Covid-Specials, das in der Zukunft spielt, wo die Jungs erwachsen sind. Oh. Es gab's suchen keine anderen Folge, ne? Also Stan, Kyle, Cartman und Kenny, der da am Anfang stirbt, sind erwachsen und sie zeigen halt diese Zukunft als vollkommen absurd. Da gibt's da irgendwie singende Türklingeln und die Leute tragen so Kugelhelme oder so Kugelmützen, Autos fahren selbstständig, aber plötzlich merken alle, dass es gar keinen Spaß macht. Wenn man nicht mehr selber Auto fahren darf, sitzen sie nur gelangweilt in ihren Autos. Die Frau, die neue Ehefrau, Randys Frau ist verstorben und die neue Ehefrau von Randy ist quasi eine Amazon Alexa als Hologramm, die ihn nicht nur die ganze Zeit annörgelt wegen irgendwas, sondern ihn dann auch noch fragt, ob er die neuen Angebote sehen möchte, weil Anzeigen sind halt überall. Und das zeigt halt dieses, also sie zeigen sehr stark dann in dieser Zukunft dieses Auseinanderfallen einer Gesellschaft, wenn auch alle nur noch individualistisch sein wollen. Also quasi, wenn alle nur noch an sich denken und du siehst halt, das Polizeirevier ist verfallen, die ganze öffentliche Ordnung besteht quasi kaum noch, Leute werden auf offener Straße irgendwie erschossen. Bis dahin, ne, es ist ein Pandemie-Special, wo dann ein Impfgegner ist, der irgendwie auf so eine Straßensperre zuläuft und einfach erschossen wird vom Militär, weil sie sagen, wir respektieren natürlich deine individuelle Freiheit, dich nicht impfen zu lassen. Individuelle Freiheiten sind uns in den Vereinigten Staaten wahnsinnig wichtig und wer sich nicht impfen lassen möchte, muss das auch nicht. Stattdessen wird er halt erschossen, ja, vom Militär.
Aber es ist frei.
Ja, und das ist natürlich auch wieder diese ne, satirische Ebene auf, wenn wir alle nur an uns selbst denken bei manchen Dingen, dann funktioniert gesellschaftliches Zusammenleben nicht mehr. Weil eine Gesellschaft beruht auf einem gemeinsamen Vertrag, den wir miteinander abschließen. Und der löst sich auf, wenn er nicht mehr, wenn es diese gemeinsame Grundlage einfach nicht mehr gibt, wenn wir auch nicht mehr miteinander über diese Grundlage reden und verhandeln können. Was ja die absolut furchtbarste Dystopie ist. Ne? Ja. Wenn wir alle nur noch an uns selbst und vielleicht unseren unmittelbaren Umkreis denken und drumherum herrscht Chaos und Gesetzlosigkeit. Also ich weiß nicht, ich finde, es macht mich nicht so an. Ne? Nee. Aber ein bisschen kann man halt sagen, ein bisschen haben wir gesehen, kann sich die Welt auch dahin bewegen. Also uff. Und das ist schon so Black Mirror-mäßig, finde ich.
Stimmt, ja. Und das zeigt halt auch nochmal, wie weit es halt gekommen ist. So von Fart-Jokes und es hatte immer diese, also es ist wirklich interessant, weil es hatte immer diese Komponente drin. Ich glaube auch, dass von Anfang an die Macher halt was damit aussagen wollten, was darüber hinausgeht und das sie auch gemacht haben. Mhm. Aber es ist halt trotzdem hat es sich mit der Gesellschaft mit und auch mit den Rezipienten mit weiterentwickelt, um auf auch das, was ich anfangs halt die Frage in den Raum gestellt habe, darauf einzugehen, weil einmal die Gesellschaft funktioniert ein bisschen anders. Wir sind halt, wie gesagt, deutlich sensibler geworden, was viele Themen angeht und vieles geht auch nicht mehr so, wie es halt früher vielleicht noch ging. Mhm. Darauf haben sie sich halt angepasst, weil es ist jetzt deutlich, sie sind immer noch South Park und sie haben immer noch diese Essenz bewahrt, aber es ist schon, wirkt sie anders, wenn du jetzt eine Folge aus Staffel 26 guckst, auf eine gewisse Art und Weise.
Also, ich hätte sogar gesagt, sie hatten halt wirklich so gefühlt ein bisschen den Durchhänger so in der Mitte, jetzt so Staffel 10 bis 17, vielleicht 9 bis 17, weiß nicht so, also so in der mittleren Phase von South Park, wo es auch immer mal wieder geile Folgen gab einfach, die denkwürdig sind, aber halt auch viele, wo du heute sagst, was war da eigentlich der Punkt? Ne, weil sie zum Beispiel diese peruanische Flötenpandemie mal hatten, wo überall plötzlich diese Flötenspieler waren und du denkst so, ja, okay. Die Meerschweinchenpandemie war wenigstens witzig, weil die so eine coole Satire war auf Katastrophenfilme und Katastrophenhysterie, wie sie ja auch immer mal wieder aufkommt mit irgend so Weltuntergangsgeschichten, die plötzlich überall aufploppen. Und in South Park waren es dann halt Meerschweinchen, die Welt, riesige Meerschweinchen, die Welt überfallen nach dem Maya-Kalender, nachdem der geendet hat oder so. Aber das war einfach so ein Durchhänger, wo sie es selten geschafft haben, wirklich was Relevantes zu sagen. Und ich würde halt echt sagen, ab Staffel 18 und bis heute anhaltend wurde es dann wieder deutlich besser. Und das siehst du aber oft bei Serien. Also ich würde auch sagen, die Simpsons haben zwischendurch einen krassen Durchhänger gemacht und jetzt neulich habe ich mir die neueren Staffeln mal angeguckt und es ist wieder witziger, es ist wieder auch teilweise relevanter geworden. Also auch da haben sie wieder zugelegt. Oder es bin nur ich einfach und ich erlebe es heute anders.
Kann wirklich auch sein. Ich glaube aber, dass, also ich habe auch den Eindruck, dass ich sowas schon gehört habe, auch bei Simpsons.
Ja. Und was South Park halt, also das vielleicht noch als letzten Punkt, ich meine, South Park war dadurch, dass sie einfach kontroverse Themen aufgreifen, auch immer im Zentrum von Protesten. Und halt nochmal, ne, weil sie oft beide Seiten irgendwie sich drüber lustig machen, in Protesten von beiden Seiten, von sowohl Betroffenen als auch, ne, Nicht-Betroffenen bei bestimmten Dingen und so weiter. Aber das machen sie halt bewusst und das machen sie auch teilweise mit Themen, wo sich einem der Magen umdreht, dass sie aufgegriffen werden, wie zum Beispiel Amokläufe an Schulen in den Vereinigten Staaten. Und es gibt diese Folge von South Park, wo irgendwie mehrere Amokläufe an der Grundschule stattfinden und es juckt einfach keinen. Also der Unterricht geht ganz normal weiter, während ihm die Kugeln um die Ohren fliegen auf dem Schulflur, debattieren sie dann drüber, ob irgendwie Token oder so bei einem Mathe-Test beschissen hat. Weil es einfach, und das ist die Satire, so normal geworden ist für die Gesellschaft in den USA, dass diese schrecklichen Ereignisse passieren. Und die Einzige, die das sagt in der Serie, ist Stans Mutter, Sharon, die sich dann darüber aufregt und nicht verstehen möchte, warum die anderen Leute das einfach so als gegeben hinnehmen. Und immer wenn sie sagt, hey, ne, versteht ihr denn nicht? Die Kinder sollen in die Schule gehen, um dort sicher zu sein. Und dann passiert sowas, warum tun wir denn nichts? Und dann sagen sie, ja, es ist halt eine komplizierte Sache. Ne? Also da ist diese Resignation dann da, dieses auch teilweise Hoffnungslose bei der Auseinandersetzung mit so schlimmen, großen Themen, was man ja manchmal einfach fühlen kann, auch als erwachsener Mensch. Und sagt so, ja, was sollen wir denn machen? Ne? Was? Ich wüsste jetzt auch nicht, was ich tun soll, so ungefähr. Und in der Serie überspitzen sie das dann dahin, dass sie das drauf schieben, dass Sharon ja nur ihre Periode hat und deswegen halt einfach so drauf ist, dass sie diese Schulschießereien plötzlich schlimm findet.
Ja.
Wo du denkst, oh mein, in all dem, was ich gerade gesagt habe, sind 700 Angriffspunkte, wo ich sofort eine Protestgruppe auf Reddit aufmachen würde. Ja, also ich verstehe vollkommen jede Form des Protests und wie sich Leute halt von South Park auch beleidigt und ne, halt irgendwie in ihren Lebensüberzeugungen angegriffen fühlen können. Aber das gehört halt mit zum Konzept dieses Beschäftigung-Erzwingens. Ne, also dieses, hey, wir zeigen euch hier ein Thema, was wir für wichtig halten. Setzt euch damit auseinander, ne, und nehmt es nicht irgendwie nur als gegeben hin. Aber es ist teilweise manchmal wirklich so, dass du, ne, dass sie halt auch zeigen, so diese Erschöpfung einer modernen Gesellschaft, die einfach nicht wirklich weiß, wie sie ihre Probleme lösen kann. Ne, das sieht man halt auch immer mal wieder.
Es geht dahin, wo es weh tut, aber manchmal ist es eben auch nicht schlecht, dahin zu gehen, wo es weh tut. Es kann halt auch einen positiven Effekt haben, auch wenn es nicht allen gefällt.
Ja, South Park ist schwer zu ertragen und das ist das Gute daran.
Oh, das ist die Headline. Ich will zum Schluss noch ganz kurz auf einen Aspekt noch eingehen, nämlich South Park hatte auch ein paar fantastische Spieleumsetzungen.
Oh ja.
Weil wir sind ja hier auch alle Spielefans und da muss man wirklich sagen, ich bin so ein Fan von Der Stab der Wahrheit und die, wie heißt es auf Deutsch?
Die rektakuläre Zerreißprobe,
genau. The Fractured But Whole. Mhm. Das sind fantastische Spiele, die aber natürlich davon profitieren, dass die Serie so, hat ja wie so ein eigenes Fantasy-Universum eigentlich kreiert. Mit eigenen Lore quasi und wiederkehrenden Charakteren. Also mythologischen Charakteren auch, kann man sagen. Es gibt Satan, es gibt Jesus, es gibt das Man-Bear-Pig, es gibt diese Crab-Peoples, die immer wieder auftauchen einfach. Und die vielleicht irgendwann mal als Running-Gag gestartet haben, aber die mittlerweile einfach Teil dieses South Park Universums sind. Und das ist natürlich ein fantastisches Setting dann auch für ein Spiel. Und da muss man auch wirklich sagen, die kommen ja auch alle irgendwie in dem Spiel zur Geltung, dass eben sich wirklich, oder die, weil es sind ja mehrere, die sich halt wirklich anfühlen wie South Park-Episoden zum Mitspielen.
Ja. Und das ist halt, das ist super.
Das habe ich geliebt.
Also das liebe ich eh generell an South Park. Einerseits diesen Fundus, aus dem sie schöpfen können, wo auch so die Unterhosenzwerge und sowas noch mit drin sind, die auch immer wieder gern genommen sind. Und andererseits dadurch, dass es ja eine Serie ist, die auf Kindern basiert, spielt ja Fantasie eine super wichtige Rolle. Und das, dadurch ergeben sich ja dann so Settings wie dieses Herr-der-Ringe-Setting für den Stab der Wahrheit. Ne, was ja auf dieser auch wiederum legendären Herr-der-Ringe-Folge von South Park beruht, mit Cartman als dem Zauberer, ne, und den anderen, den Elfen, gegen die sie dann kämpfen und sowas. Ja klar, so hat man als Kind halt sich so Fantasiewelten gebaut. Genauso bei Fractured But Whole, was ja auf diesem Kuhn, auf diesem Superhelden basiert, den Cartman verkörpert. Und dann auf Professor Chaos mit Butters. Ne, Butters haben wir auch gar nicht drüber gesprochen. Fantastischer Charakter, weil er ein wunderbares Gegenstück einfach ist zu Cartman, der immer wieder zu ihm kommt und seine Hilfe braucht. Und Butters ist irgendwie gleichzeitig immer so naiv, auf Cartman reinzufallen und am Ende doch der klügere und vernünftigere von beiden, ne? Der das dann wieder vielleicht rettet oder zumindest das Richtige eigentlich sagt und denkt in der Situation. So, und das, und sein alter Ego ist ja Professor Chaos, was damals entstanden ist, als die vier Kids ihn erst als ihren besten neuen Freund irgendwie adoptiert, die drei Kids natürlich ihn als ihren besten neuen Freund adoptiert haben, nachdem Kenny mal richtig gestorben ist. Ne, also diese schreckliche Folge, wo Kenny stirbt, nach langer Krankheit und dann auch wirklich tot bleibt, fast eine ganze Staffel lang, dann suchen sie ja neue Freunde und das ist dann Butters. Und dann verstoßen sie Butters aber zugunsten von Tweak, zu dem Kaffeetrink-Koffein-Kind, und Butters macht das halt so sauer, dass er dann zu Professor Chaos wird und die bösesten Sachen macht, die er sich vorstellen kann, die aber alle ganz nett und harmlos sind, weil es ist halt einfach Butters. So, aber aus diesen Charakteren können sie halt immer schöpfen. Dieses Fantasiemotiv kann man halt super nutzen und bitte auch gerne bis in alle Ewigkeit nutzen für einfach coole Spiele. Also ich weiß nicht, ob du die eine Folge kennst, wo sie Polizei spielen und dann von der echten Polizei in South Park engagiert werden als Kinderdetektive. Und solche Programme gibt's ja bei der Polizei, wo dann halt die Kinder so, weiß nicht, Schnitzeljagden machen dürfen und sich so ein bisschen als Polizisten fühlen. Aber sie sind natürlich keine richtigen Polizisten. In South Park aber schon. Da gibt's dann den Polizeichef, der zu ihnen sagt, hey, es gibt irgendwie dieses Meth-Labor am Stadtrand. Hier sind eure Knarren und Marken. Geht da mal hin und hebt es aus.
Ja,
und sie werden halt auf so richtige Fälle angesetzt und so. Und auch das wäre ein super Spiel. Das ist ein
perfektes Setting eigentlich für noch ein Spiel.
Ey, es ist so gut. Oder Imagination Land. Ne, dieses Fantasieland, wo alles lebt, was die Menschheit je erfunden hat. Irgendwie Rapunzel, der Weihnachtsmann, Charlie Brown und Jesus.
Ja, und anfangs halt das Man-Bear-Pig, ne?
Ja, und das Man-Bear-Pig.
Das war ja sozusagen die Kritik auch. Ja, also sie haben halt super viel, woraus sie schöpfen können, und das tun sie ja auch, weil ich halt wirklich bei diesen Spielen sagen muss, wie in der South Park-Episode auch in echt, man weiß halt einfach nicht, was passiert als nächstes. Ja. Man wird halt so oft überrascht und es gibt dann wieder eine Story-Wendung, es kommt dann diese Person auf einmal dazu. Und das ist halt was mir heutzutage in Spielen halt wirklich selten noch passiert, dass mich ein Spiel wirklich überrascht, dass ich wirklich sage, boah, da hätte ich nicht gedacht, dass das dahin irgendwie mal geht. Und das passierte ja wirklich am laufenden Band. Also die Geschichte von beiden Spielen dreht ja am Ende komplett durch. Also es fängt halt an mit diesem Kinderspiel halt im Garten, Fantasy Lab oder Superhelden. Und am Ende ist es dann, bist du da in irgendwelchen Fabriken und musst in den Anus eindringen und dann spielt es sich im Inneren da noch ab und so. Also kompletter Irrsinn einfach. Ja. Und das macht die Spiele auch so fantastisch. Also sie haben wirklich perfekt diesen Humor transportiert bekommen. aber auch nicht nur übernommen, sondern auch erweitert im Sinne von, wir können auch darüber Witze machen, dass wir eben jetzt ein Videospiel sind. Mhm. Also so Fourth Wall Breaks. Und das, ja, also ich habe die wirklich unglaublich gern gespielt, sogar mit DLCs. Und ich, immer wenn es mehr davon gibt, freue ich mich.
Ja, definitiv. Das liegt ja auch daran, dass es inzwischen halt einfach diese South Park Studios selber gibt, die da involviert sind. Also, dass sie selber an diesen Spielen auch direkt mitarbeiten. Jetzt natürlich nicht ständig. Also, ich nehme an, Matt Stone, Trey Parker gucken sich das halt an, geben so die Grundlagen, aber sind jetzt nicht ständig in der Entwicklung federführend beteiligt. Aber trotzdem, es kommt halt von den Studios, die South Park machen. Auch die Zeichentrickserie. Und dadurch ist es halt nicht nur so ein Lizenzding, was irgendwie so runtergerissen wird, einfach lieblos. Sondern halt wirklich was Leuten, die Serie mögen, im Idealfall, wenn es gut gemacht ist, halt tatsächlich, wie du sagst, ne, wie so eine Episode zum Mitspielen gibt.
Ja, ja. Das ist halt man super. Merkt das total, weil es halt auch Sachen erweitert. Ich glaube, das ist so für mich der Unterschied. Bei Lizenzumsetzung ist es ja oft so, die beziehen sich dann auf Sachen, die in dem Originalwerk halt passiert sind, aber die haben halt nicht die Freiheit, dann was dazu zu dichten.
Genau.
Weil das könnte ja dann total dagegen gehen und das hast du eben da genau nicht. Da werden auch Sachen dann erweitert und so, die du noch gar nicht kanntest. Plus ja auch allein, dass du halt mal komplett zusammenhängend durch diese Welt laufen kannst und mal siehst, wo ist alles in South Park? Du gehst ja sogar bis nach Kanada, was irgendwie durch so einen Zaun durch ist und dann bist du einmal in Kanada. aber das ist ja so das Entscheidende irgendwie, was es dann auch so besonders macht, irgendwie diese ganzen Orte, die du aus der Serie kennst, dann im Spiel zu erleben.
Ja, dieses die Welt zusammenhängend erleben, finde ich einen total spannenden Punkt, weil das ja zum Beispiel auch damals so war bei Simpsons Hit and Run. Ne, bei diesem, ich nenne es jetzt mal Simpson GTA, was es nicht war, aber da konntest du ja auch mit dem Auto durch Springfield fahren oder mit den Charakteren durch Springfield springen und hüpfen und Sachen einsammeln. Das war aber halt damals von der Handlung her, also ich weiß nicht mal mehr, worum es da ging, irgendwie um Aliens, Mr. Burns. Es war halt simpel. Du hattest immer wieder kleine Missionen. Das ist relativ legendär, dieses Simpsons Hit and Run. Hat bis heute viele Fans. Aber ich glaube eher aus diesem Aspekt, hey, es ist die Simpson-Welt, die ich da erkunden kann. Und nicht, es fühlt sich an wie eine Simpsons-Episode, in der ich mitspielen kann. Dafür war es dann doch immer so Einzelmissionen mit irgendwie halt, klar, du triffst die Charaktere, die du kennst, aber jetzt nicht so storymäßig ausgefeilt wie zum Beispiel ein Stab der Wahrheit oder ein, jetzt muss ich selber überlegen, wie es heißt, die rektakuläre Zerreißprobe waren bei South Park.
Ja. Weißt du, woran es mich gerade erinnert? Hm? An das Sea of Thieves Update mit Monkey Island.
Ja.
Weil auch da, du halt auf einmal läufst du wirklich durch Melee Island und nicht nur von einem 2D-Screen zum nächsten.
Ja.
Was ein sehr, also auch da hatte ich dieses Gefühl, dieses einfach so, das ist ja Wahnsinn, das einfach mal in echt zu sehen. Und wir hatten schon die ein oder andere Träne im Auge. Ha. Muss man wirklich sagen.
Ja.
Das ist wirklich unglaublich liebevoll umgesetzt.
Ja, es ist halt geil. Ja. Es ist halt geil, wenn man eine Welt sonst nur kennt aus einem anderen Medium und sei es halt aus einem nur 2D-Spiel oder sowas oder halt auch aus einem Buch oder aus einem was weiß ich was oder einem Comic und dann auf einmal siehst du sie dreidimensional und kannst da durchgehen, zusammenhängend und sie erkunden und schauen, was es da gibt. Ne, so ein bisschen auch Hogwarts Legacy, so wo man halt mal das ganze Schloss sich angucken kann. Und Hogsmeade daneben, ne? Und dann halt da zwischen hin und her laufen und im Besen rumfliegen und sowas. Kann schon sehr stark sein. Ob man dann ein gutes Spiel draus macht, will man noch mal gucken. Aber allein diese Welt schon erleben zu können, ist schon cool.
Ja, das war sehr spannend. Du bist ja wirklich ein South Park Aficionado, kann man sagen.
Ich bin das tatsächlich. Ich habe es zwischendurch auch mal eine Weile schleifen lassen, als es halt einfach nicht so gut war, aber ich könnte stundenlang inzwischen wieder über South Park referieren. Und für euch alle nochmal der Tipp, was ein spannender YouTube-Kanal ist, der sich auch sehr viel mit South Park beschäftigt hat, ist Wisecrack. Also nochmal, wir verlinken das auch in den Shownotes, damit ihr euch das vielleicht mal angucken könnt, weil da, also die machen das auch, haben das sehr analytisch gemacht, ne, wie sie sich mit South Park auseinandersetzen und da sind viele sehr clevere Dinge drin, die wir jetzt vielleicht auch nur anreißen konnten, der Kürze der Zeit geschuldet. Und um euch nicht zu langweilen mit zu viel Analyse. Aber ja. Die haben das nochmal viel detaillierter halt aufgearbeitet, vieles davon.
Ja, also eine richtige Analyse wirklich, wo man auch auf die einzelnen Charaktere noch genauer eingeht und so, könnte man sicherlich auch noch Stunden mitfüllen. Aber mal so allgemein mit dir über South Park zu reden, hat mich sehr gefreut, Micha. Vielen Dank,
mich dass auch. Du dabei warst. Es war mir eine große Freude. Nette Leute überall und nur strahlende Gesichter. Das ist GameStar.
Das beschreibt GameStar perfekt. Ja, euch da draußen auch vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Macht's gut.
Tschüss. Boom.